So, wie sieht jetzt die Welt aus, die uns nach unserem Übergang erwartet? Eine spannende Frage. Und ich möchte diese Frage hier aus drei Gesichtspunkten beleuchten. Es ist immer schwierig, wie man das macht, ja? Weil die physischen Kategorien gelten dort nicht. Und wir betrachten aber die Sachen alle aus unseren physischen Kategorien, weil wir in unseren physischen Kategorien denken gelernt haben, fühlen gelernt haben, einordnen gelernt haben. Und ich mache es jetzt einmal aus drei Blickwinkeln, aus drei Aspekten, die uns hier und auch in der nächsten Welt sehr wichtig sind. Das eine ist einmal die geistige Welt im Lichte des Grades der Liebesentwicklung ihrer Bewohner. Ja, es gibt ja auch Leute, die in der Liebe hochentwickelt sind hier, und es gibt Leute, die in der Liebe tief entwickelt sind, und es gibt natürlich auch Leute, die mit Hass und Groll gestorben sind. Das zweite, das wir dort auch haben werden, ist unser Gewissen. Das heißt, die geistige Welt im Lichte des Grades der Gewissensbildung ihrer Bewohner. Und das dritte dann, Freiheit ist auch so eine ganz wesentliche Sache. Freiheit ist hier schon wichtig, gell? Und das ist dort natürlich auch eine wichtige Sache. Und aus diesen drei Aspekten, aus diesen drei Sichten möchte ich jetzt die geistige Welt ein bisschen durchleuchten. Die Beurteilung aus der Sicht der Ebenen der Liebe. Ich muss noch einmal hier die Frage stellen, was ist Liebe? Liebe ist die stärkste aller Kräfte. Und sie besitzt die Fähigkeit, Leben zu spenden. Das habe ich vorher schon gesagt. Indem ich mich auf das Objekt konzentriere und so weiter. Also sie besitzt die Fähigkeit, Leben zu spenden. Liebe ist eine ununterdrückbare Kraft, die man nicht abschalten kann. Und es liegt allein in unserer persönlichen Verantwortung, ob wir sie im Sinne des Gesamtwohls oder nur für egoistische, eigennützige Zwecke einsetzen. Ich muss eine ganz kurze Geschichte erzählen. In den 80er Jahren hatten wir einen Chor. Und wir hatten in Gaflenz, da waren jedes Jahr so Kulturwochen im Sommer. Und da war eine große Veranstaltung und wir haben da auch so ein zweistündiges Konzert gegeben. Wir haben da die unterschiedlichsten Lieder gesungen, viele internationale Lieder. Und eines Tages haben wir dann auch einen Block gehabt mit internationalen Liebesliedern. So ein russisches Liebeslied, eins aus Mexiko und so weiter. Und da war der MC, also der Ansager, war herausgefordert, diesen Block mit den Liebesliedern einzuleiten. Und der hat dann erzählt, da waren wir in einer Schule, im Religionsunterricht, da ist natürlich die Diskussion hin und her gegangen, bis dann einer der Buben gefragt hat, hat den Pfarrer gefragt hat, Herr Pfarrer, was ist Liebe? Das ist eine heikle Frage, aber was man heutzutage unter Liebe versteht, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Aber der hat das ganz bravourös gelöst und der hat gesagt, Liebe, das ist ein Kitzeln im Herzen, das man nicht kratzen kann. Ich kann diesen Impuls nicht wegkratzen. Der ist einfach da. Ich muss ihn lenken. Und es kommt mich darauf an, ob ich den in eine gute Richtung lenke oder in eine Form sozusagen, weil Hass und Eifersucht kommen alle aus der Liebe, oder? Wenn es keine Liebe gäbe, gäbe es Eifersucht? Nein. Ganz sicher nicht. Ja? So, das sind alles sozusagen pervertierte Formen der Liebeskraft, aber die Kraft ist enorm stark. Und der Hass kann genauso stark sein wie Liebe, oder? Eifersucht. Rache. Aber ich kann die Kraft nicht einfach abdrehen. Die Kraft ist da und es liegt an mir, sie zu lenken. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil das ist dieser ununterdrückbare Impuls. Das ist das Hauptmerkmal für die Kraft der Liebe. Und weil diese Kraft im Leben eines Menschen so zentral ist, kann sie, wenn sie egoistisch eingesetzt wird, enorm verletzend sein. Diese Enttäuschung. Als Eifersucht, Hass, Rache, Überheblichkeit und so weiter kann diese Liebeskraft dazu benutzt werden, Leben zu zerstören. Stimmt das? Unter welchen Voraussetzungen kann dann diese Liebeskraft die hochwertigste Ausbildung und den besten Schutz erfahren? Was ist sozusagen die Hochschule oder der Königsweg für das Liebeswachstum? Ist das die Universität? Ist das Physikstudium oder Botanikstudium oder Geschichtsstudium? Ist das die Hochschule für die Liebe?
Hochschule schon, aber schaut
anders aus. Ja, schaut anders aus, oder? Was ist der natürliche Rahmen, den es in allen Völkern, in allen Kulturen gibt, in der einen oder anderen Form, für die Entwicklung der Liebe? Die Hochschule für die Liebesentwicklung ist nicht weit weg. Wozu in die Ferne schweifen? Das ist unsere eigene Familie. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres für ein Kind, das geboren wird, als dass es in die Arme der liebenden Eltern geboren wird. In einer Familie und die Geschwister, die dann nachkommen, oder? So viele Krankheiten, psychische Zwänge und so weiter, die heute entstehen, kommen, weil das Elternhaus in irgendeiner Form nicht intakt ist. Viele Kinder machen sich dann verantwortlich, wenn sich die Eltern trennen. Das ist ein heikles Thema, ist ein sehr, sehr heikles Thema. Aber die natürliche Form der Geborgenheit und alles, das ist diese Familie. Wer ist der erste Gott für ein Baby? Der Gott im Himmel? Irgendein dogmatischer Ding? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Die Eltern. Die Eltern, die sind die Konstrukteure der Familie in Wirklichkeit. Und wenn es Eltern gelingt, wirklich die Liebesentwicklung hier zu fördern und diesen Rahmen, diesen natürlichen Rahmen so zu nutzen, wie er gedacht ist, dann haben wir hier verschiedene Sachen. Auf der Elternebene haben wir zwei Arten von Liebe. Die eine ist die zwischen Vater und Mutter, das ist die eheliche Liebe. Ja? Und die andere ist die, die zu den Kindern geht. Das ist die Elternliebe. Auf dieser Ebene, auf der Kinderebene, haben wir auch zwei Arten von Liebe. Das eine ist die Liebe der Geschwister untereinander. Und das andere ist die Kindesliebe den Eltern gegenüber. Und wenn wir diese Arten der Liebe jetzt ein bisschen analysieren, auf eine innere Substanz herunterbrechen, dann sehen wir, dass die Elternliebe eine vertikale Liebe ist. Stimmt? Die geht zur nächsten Generation. Und die eheliche Liebe ist eine horizontale Liebe. Und auch hier, die geschwisterliche Liebe ist eine horizontale und die Kindesliebe ist eine vertikale Liebe, die hinaufgeht zu den Eltern. Und wenn wir diese vier Arten der Liebe gelernt haben, dann sind alle anderen Formen der Liebe mehr oder weniger eine Erweiterung. Die Erweiterung der geschwisterlichen Liebe, das ist die Liebe zu meinen Schulkameraden, zu den Kindergartenkameraden, oder? Und was dann natürlich ist, die Liebe zu den Dingen in der Familie, das wäre dann die Liebe zur Umwelt. Das geht dann auch noch so weiter. Diese Drei-Generationen-Familie bietet die ausgeglichenste und umfassendste Entwicklung der horizontalen und der vertikalen Liebesfähigkeiten. Und das hier, wenn das gelebt wird und wenn das erfolgreich gelebt wird, darüber stehen natürlich dann auch die Großeltern, die Urgroßeltern und so weiter. Wenn das erfolgreich gelebt wird, dann haben wir hier das typische Konstrukt, die typische Form der generationenbildenden Liebe. Das heißt, da wird das Leben in die nächste Generation weitergegeben. Das ist die Liebe, wenn sie erfüllt werden kann, das ist die freieste Liebe, die uns auch in der nächsten Welt am freiesten macht. Wenn hier Dinge nicht erfüllt werden, alle diese Misserfolge, sei es jetzt im Umgang mit den eigenen Geschwistern, sei es im Umgang mit den eigenen Eltern, mit dem eigenen Ehepartner, mit den Großeltern. Alle diese Erfolge bzw. Misserfolge nehmen wir in die geistige Welt mit, oder? Und die bestimmen in großem Maß unsere Freiheit dort. Gleich unter dieser Liebe ist die religiöse sogenannte Agape-Liebe. Die befindet sich gleich unter der Elternliebe. Ich werde dann gleich den Unterschied ein bisschen hervorheben. Sie ist der Elternliebe in gewisser Weise ähnlich, weil sie bedingungslos liebt. Diese christliche Liebe zum Beispiel, karitative Liebe. Mutter Teresa zum Beispiel, die ist sicher von den Kindern, die sie gepflegt hat und denen sie geholfen hat, wie eine Mutter angesehen worden. Und sie hat sich auch so verhalten, wie eine Mutter. Diese Liebe verschenkt sich und opfert sich für andere und auch für Gott. Und Religion stellt immer diese vertikale Liebe in den Vordergrund. Vor der horizontalen Liebe. Beispiel, kennt jemand die 10 Gebote? Erstes. Ha? Ein paar. Was ist das Erste? Die haben eine bestimmte Ordnung, das passt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Namen Gottes nicht verunehren.
Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
Du sollst den Tag des Herrn heiligen.
Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Und dann das nächste ist? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Und dass dir Wohlergehen auf Erden. Fünfte? Nicht töten. Und so weiter. Ja? Falsches Zeugnis geben und so weiter. Was fällt da auf? Wenn man die 10 Gebote hernimmt, was fällt da auf? Die ersten drei behandeln die Beziehung zu Gott und das sind kompromisslos vertikal, oder? Was ist das vierte? Du sollst Vater und Mutter ehren. Ist auch vertikal, oder? Ja. Und dann geht es um die Beziehungen untereinander. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht, kein falsches Zeugnis geben und so weiter. Ja. Heißt es, ist das dann dort in den 10 Geboten auch noch positiv ausgedrückt? Ich meine, du sollst. Ab dem 5. Gebot heißt es, du sollst nicht, oder? Das heißt, alle horizontalen Gebote sind eigentlich Verbote. Und die Religionen haben große Probleme mit diesen horizontalen Formen der Liebe. Predigen zwar die Nächstenliebe, das ist zwar da, aber unter den Religionen, die Religionskämpfe und so weiter, die sind schwer zu bewältigen. Die ersten vier sind, du sollst, das sind Gebote. Und das andere, du sollst nicht, das sind eigentlich Verbote, die engen nur ein. Da sagt uns niemand, was du sollst. Ja, ist klar, du sollst nicht töten. Aber was heißt das?
Das Leben schätzen.
Ja? Also wie weit geht das? Diese religiöse Agape-Liebe bildet nur eine geistige Erblinie, jetzt zur Familienliebe. Die Familienliebe bildet eine generationenbildende Erblinie. Mit eigenen Kindern, mit eigenen Nachkommen. In der religiösen Agape-Liebe gibt es nur eine geistige Erblinie mit einer geistigen Nachkommenschaft. Das heißt, Ordensgründer und Leute, die in diesen Orden eintreten zum Beispiel. Ja? Aber die haben keine physische Nachkommenschaft. Der Franziskus hat keine Kinder gehabt. Aber nicht das Potenzial zur Bildung einer physisch manifesten Erb- und Generationenlinie. Der nächste Bereich in der geistigen Welt, wir sind aus der Sicht der Liebe, ist der Bereich der Liebe zu Beruf und Hobby. Viele Leute haben sich im Beruf und Hobby, die haben das so belebt, das ganze Leben, dass sie das am liebsten mitnehmen möchten. Aber die Markensammlung bleibt da, es ist halt so. Und auch die anderen Fähigkeiten, die ich erworben habe in der Buchhaltung oder in Betriebsführung oder was weiß ich, was ich da für Kurse und Ausbildungen gemacht habe, die gehen zwar als Erfahrungen mit, aber was soll ich dort damit? Ne? Und da schreibt der Sang Hun Lee, unterhalb der Bereiche der Agape-Liebe befinden sich die geschäftigen Bereiche. Hier halten sich die Menschen auf, die viel und gerne arbeiten und etwas schaffen. Menschen, die nicht in Gott verliebt sind oder in andere Menschen, sondern in ihre kreativen Fähigkeiten. Sie halten zwar nicht viel von Gott, sind aber auch nicht bestrebt, anderen etwas zuleide zu tun, wie Komponisten, Maler, kreative Menschen aller Art auf allen Gebieten. Ihnen ist die Arbeit und das Schaffen am wichtigsten und darin sehen sie ihre Erfüllung. Sie sind nicht von Rache oder Eifersucht motiviert, sondern einfach von einer Liebe zu kreativem Schaffen. Gibt's viele. Das bildet nur eine horizontale Erblinie sozusagen zur Natur oder zu selbstgeschaffenen geistigen oder materiellen Werken. In der Kunst, in der Forschung, in der Philosophie, in der Architektur, der Gartengestaltung und so weiter. Ich weiß nicht, ob jemand den Kommunismus näher studiert hat, aber in den Kolchosen, in den russischen Kolchosen, bevor die an die Arbeit gegangen sind, haben die eine Lesung gehabt aus Lenins und Stalins Briefen oder Werken oder was immer, auch von Marx, so wie das Brevierbeten im Kloster. Und das Wesentliche war, dadurch, dass es ja im Kommunismus, also im Materialismus, ein Weiterleben nach dem Tod nicht gibt, wir aber trotzdem, es ist ein natürliches Bestreben, irgendwie weiterzuleben, hat es den Drang gegeben, etwas zu schaffen, was man hinterlässt. Ein Buch, ein Gebäude, irgendetwas. Das war der höchste Drang. Das war das Höchste, was man erreichen hat können. So hat man dann in diesem Buch weitergelebt. Ja? Albert Einstein ist tot, aber seine Ideen sind niedergeschrieben worden und die leben auf diese Weise weiter. dann noch unter diesen geschäftigen Bereichen, das sind jetzt natürlich zusammengefasste Bereiche, die geistige Welt ist viel vielfältiger, das sind jetzt nur plakativ aufgezeigt ein paar so Bereiche. Darunter sind dann die Bereiche der zu Egoismus, Eifersucht und Überheblichkeit entarteten Liebe. Unterhalb der geschäftigen Bereiche, wo die Leute verliebt sind in ihre Kreativität, in ihr Schaffen, die schreiben Musikstücke und so weiter, malen und so. Unter den geschäftigen Bereichen liegen die Ebenen, die von einer derart entarteten Liebeskraft geprägt sind, dass sie anderen Schaden zugefügt haben. Egoismus und so weiter. Aber nicht so weit gegangen sind, andere zu töten. Abgestuft nach Schädigung, also Schädigung, eigene Schädigung und die Schädigung anderer, beziehungsweise nach dem Anklagegrad, sind diese Bereiche näher den darüber oder den darunterliegenden Bereichen dann noch. Anklage, wenn ich jemanden geschädigt habe, dann kann ich zwar alles machen, wenn mir der nicht verzeiht, ist eine Anklagesubstanz da, die belastet und die die Freiheit in der nächsten Welt beeinflusst. Ist das verständlich? Muss ich das nicht näher erklären? Hier regiert sozusagen die entartete Liebeskraft, die sich aktiv gegen die Erblinie der wahren Liebesordnung stellt und bereits in Richtung mit zerstörerischen Auswirkungen geht. Das geht dann schon sozusagen in Richtung Hölle. Noch darunter gibt es dann die Bereiche der totalen persönlichen Ausweglosigkeit. Es gibt Leute, die fühlen sich in dieser Welt in irgendeiner Form so stark irgendwo in die Enge getrieben, dass sie keinen anderen Weg mehr sehen als den Freitod. Das ist eine enorm schwierige Sache, mit dieser Sache umzugehen. Dort befinden sich jene Geistmenschen, die sich derart in die Enge getrieben fühlten, dass sie nur noch ihren eigenen Austritt aus dem Erdenleben als Ausweg sahen. In der geistigen Welt angekommen finden sie heraus, dass ihr Freitod nur eine Scheinlösung war. Das Problem wird nicht dadurch gelöst, dass man sich selber den Körper wegnimmt. Damit habe ich mir möglicherweise das Instrument weggenommen, das Problem noch zu lösen. Aber das sieht ja in der Situation nicht. Ja? Da hinten gibt es ein Buch von Bernard Jacobi, der hat dieses Problem näher beschrieben. Keine Seele geht verloren, das liegt dort, das war Oranges Buch ist das. Und eigentlich sehr gut beschrieben. Und er behandelt hier nicht den Menschen, der selbst in den Freitod gegangen ist, sondern er behandelt die Hinterbliebenen. Auch für die Hinterbliebenen ist das ein großes Problem. Wenn sich der Mann, die Frau, der Sohn, irgendjemand das Leben genommen hat. Das ist ein großer Schock. Mit dem umzugehen, und das ist eines der besten Bücher, das ich bis jetzt gefunden habe, das hier auch klar ein bisschen über diese Dinge spricht. Das setzt dem eigenen Leben ein Ende. Dann Bereiche noch tiefer unten, Bereiche, wo die Kraft der Liebe zur Zerstörung des Lebens missbraucht wurde. Das sind dann tief unten, befinden sich jene Geistmenschen, die anderen das Leben genommen haben. Auch ideologische Mörder und Massenmörder wie Stalin, Hitler, Inquisitoren und so weiter. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Hier können aber auch Geistmenschen sein, die Opfer waren, die sich aber in ihrer Rache, auch unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit, in ihre Mörder regelrecht verbissen haben. Ich weiß nicht, ob jemand den Bericht kennt von Sang Hun Lee, der hat Hitler besucht, der hat den Auftrag bekommen, Hitler zu besuchen in der geistigen Welt. Und es war schwierig, Hitler überhaupt zu finden. Und dann ist er in die Nähe dort gekommen und hat einen riesen Lärm gehört. Hat er gesagt, was ist denn da jetzt los, wo bin ich denn da jetzt? Und ist dann näher gekommen und näher gekommen und hat eine riesige Menschenmenge gesehen, die angekettet war. Hitler hat er vorne gesehen, auf einem Baum verkehrt hängen, und die wollten alles nach ihm schmeißen, die wollten ihm die Eingeweide herausreißen, ja? Die wollten ihm die Sexualorgane herausreißen. Sie sind aber nicht hingekommen. Und Sang Hun Lee ist zu Hitler gar nicht wirklich hingekommen. Wenn er dort hingegangen wäre, die hätten ihn angegriffen sozusagen. Ja? Und dann hat er sich umgedreht und ist unverrichteter Dinge wieder umgekehrt. Und er hat dann gesagt, dann hat er gebetet und hat zu Gott gebetet, was ist da los? In dem Fall weiß ich nicht, wer schlechter dran ist. Der Hitler oder die die nur verbissen sind in ihren Gerechtigkeitsdingen, die dort in Ketten sind und die sich dort nicht lösen können. Das mag überraschend sein, aber das ist das Beispiel, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn man verbissen ist in eine Rache, auch unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das ein geistiges Gefängnis. Das zerstört das Leben und die Menschenwürde des Nächsten. Und die alleruntersten Bereiche, das sind die Bereiche, die, wie sagt man, das Identitätszentrum, das Persönlichkeitszentrum schlechthin angreifen. Das sind Sexualschwerverbrecher, Menschen, die andere zum Sex zwingen, Vergewaltiger. Wenn man sieht, was oft für Kinder vergewaltigt worden sind. Es hat unlängst einen Bericht gegeben in der Zeitung, das war ein Bub, der war 5 Monate alt. Man, das ist Wahnsinn pur. Kann diese Seele jemals gesunden? Das ist die Frage. Wie soll das gehen? Ich rede hier jetzt wirklich von den Zwängen. Ja. Damit wird das Identitätszentrum von Mann und Frau zerstört. Das ist das Schänden des Palastes zur Schaffung neuen Lebens. Unsere Sexualität, wir sind als Mann oder Frau auf die Welt gekommen, unsere Sexualität ist das wichtigste Organ sozusagen für die Weiterführung des Lebens hier. Es geht gar nicht anders. Und auch für die Schaffung unserer eigenen Familie. Natürlich haben wir zu unseren eigenen Kindern eine ganz andere Beziehung, weil das Fleisch von meinem Fleisch ist. Das ist ganz natürlich. Ja? So, brutaler Menschenhandel und so weiter, das sind die allerniedrigsten Bereiche. Das ist auch die ekeligste und die perverseste Form der ununterdrückbaren Liebeskraft. Die Schändung der Keimzelle des Lebens. Die Heilung, sowohl von dem, der das ausgeübt hat, als auch von den Betroffenen, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Weil auch der Betroffene nimmt das Erlebnis mit. Das kann man nicht vergessen. So, Zusammenfassung aus der Sicht der Ebenen der Liebe. Und das mag viele, besonders religiöse Menschen, mag das überraschen, weil viele Leute glauben, diese religiöse Liebe ist die allerhöchste, die am freiesten macht. Aber es ist eigentlich die Familienliebe. Und wenn wir heute sehen, wie die Familie zerstört wird, wie sie ausgeliefert ist auf verschiedensten Angriffen, dann müssten eigentlich die Alarmglocken läuten. Denn die Familienliebe, da haben wir gesagt, da ist eine harmonische Beziehung zwischen den horizontalen Liebesarten und den vertikalen Liebesarten. Auf jeder Ebene. Die Agape-Liebe stellt die Vertikale in den Vordergrund. Wir haben gesagt, mit den 10 Geboten und mit den Dingen. Ganz deutlich. Die geschäftige Liebe, das ist die Liebe untereinander, ich tue niemand was weh, gar nichts, solange ich mich mit den Dingen beschäftigen kann und auch anderen was vorführen kann und so weiter, passt das alles. Dann die zu Egoismus und Eifersucht entartete Liebeskraft, ja, die ist dann in der nächsten. Und dann sind die Bereiche der Lebenszerstörer, Freitod und Mord der anderen und ganz unten die Sexualverbrecher. Das ist, wie gesagt, eine sehr plakative Einteilung aus der Sicht der Liebe. Ja, hier eine Frage. Welche dieser Bereiche sind dann angesichts der Menschheitsgeschichte in der geistigen Welt am dichtesten besiedelt? So, die Beurteilung aus der Sicht des Gewissens, das geht jetzt relativ schnell. Ich habe da hier die Spalten freigelassen. Ich möchte es nicht wissen, aber jeder sollte sich einfach nur als kleine Geistesübung jetzt eine Reihenfolge machen, was ihm vom Gewissen her am wichtigsten ist, wo er sich am wohlsten fühlt. Da, 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 da. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 oder was immer. Das ist nur für die eigene Orientierung von jedem Einzelnen. Aber das ist eine ganz interessante Frage, eine ganz interessante Zusammenstellung. Wie wir das, obwohl es sehr plakativ ist und natürlich die Abgrenzungen nicht genauso sind, wie sie hier sind. Ja. Jetzt aus der Sicht der Freiheit, das ist der letzte Punkt. In welchen Bereichen sind die Menschen am freiesten? Im obersten, im religiösen Bereich, im kreativen Bereich oder weiter unten? Welche Menschen können sich am freiesten bewegen, wenn sie hier die Erlebnisse, die wir hier gehabt haben, mitnehmen? Berichte sagen einhellig, dass Geistmenschen aus höheren Bereichen in niedrigere Bereiche hinuntersteigen können. Umgekehrt ist das nicht möglich. Von unten kommt man nicht so leicht hinauf. Das bedarf einer ganz konkreten Entwicklung. Aber wenn jemand oben ist, dann kriegt er oft die Aufgabe, jemanden aus tiefer unten zu helfen. Das sind die, die oben sind, natürlich viel, viel freier als die, die unten sind. Wir haben das auch in dieser Welt. Am freiesten ist daher, wer in den hohen Bereichen der Liebe lebt. Und je niedriger der Bereich, desto kleiner oder desto weniger ist dann diese Freiheit. Und in den niedrigsten Bereichen gibt es nur noch die Unfreiheit. Also bei uns in der physischen Welt, Mörder und so, wenn sie gefangen werden, werden sie im Gefängnis. Ins Gefängnis. Dort gibt es keine Freiheit mehr. Deswegen hat man hier aus dieser Sicht, aus der Sicht der Freiheit, auch hier die höchste Liebesentwicklung möglich, weil es eben die horizontale und die vertikale Liebesentwicklung ist. Und Familien gibt es in allen Kulturen, oder? Man muss nicht katholisch sein, um eine Familie zu haben. Oder jüdisch. Oder was immer. Stimmt? Also in Wirklichkeit ist die Familie der natürliche Rahmen für die Liebesentwicklung. Dann, hier die religiöse Liebe, da ist die Freiheit mehr oder weniger beschränkt auf die eigene Religion oder Konfession. Es ist für Protestanten nicht leicht, mit Moslem oder mit Buddhisten umzugehen. Ein Buddhist ist innerhalb seiner buddhistischen Lehre natürlich frei. Ja, ein Hinduist in seinem Ding. Ja, ein Moslem in seinem Ding. Aber die Freiheit universell gesehen ist eingeschränkt auf die eigene Religion. Da hat man die Freiheit innerhalb seines eigenen Kreativitätsbereichs oder innerhalb seiner Kunstsparte. Und hier, der Egoismus selbst engt die Freiheit dort ein. Es gibt dort nicht einen alten Mann, der am Richterstuhl sitzt mit einem langen Bart und jetzt abkanzelt, sondern das ist ja auch, bei dem Beispiel haben wir gerade gesagt, die machen sich gegenseitig frei. Die befreien sich gegenseitig. Und darum geht's. Nicht, ob irgendjemand sagt, du bist das, das, das. Darum geht's nicht. Ja, ja. Ehrlich aus dem Herzen was aufarbeiten. Ja, nicht aus, ja, richtig. Nee, vom Gefühl her. Ja. Und das ist die Unfreiheit wie in einem Gefängnis und so weiter. Und da ist natürlich sehr schwer herauszukommen. Die Auswirkungen des Wissens um die geistige Welt auf unsere irdische Lebensgestaltung. Gesundheit. Der Hauptzweck unseres Erdenlebens ist unsere Vorbereitung für unser ewiges Leben in der geistigen Welt. Wenn wir unser Erdenleben als Schwangerschaft sehen können, in der wir alles ausbilden sollten, was wir in der nächsten Welt brauchen, dann ist es eine ganz tolle Sache. Die Religionen lehren uns, über diese Welt hinaus zu denken. Die Religionen versuchen uns zu erlernen, die Nächstenliebe, christliche Religion zum Beispiel. Ja? Das sind ganz wesentliche Aspekte. Aber die Begründung, es ist ja noch keiner zurückgekommen, beziehungsweise ich mache mir jetzt Gedanken um das jetzige Leben, solange ich jetzt da bin, und um das Leben danach machen wir dann Gedanken, die funktioniert nicht, wenn wir das Ganze als Schwangerschaften sehen. Ja? Genauso wie wir in der Schwangerschaft die Nase und die Augen vorbereiten, die wir in der Schwangerschaft nicht brauchen, das geht automatisch, müssen wir hier oder sollten wir hier unsere Liebesfähigkeit entwickeln, weil das ist das, was uns dann in der nächsten Welt frei macht. Irdische Werte, Ämter und Positionen, die nicht mitgenommen werden können, können für die Entwicklung unseres Geistes wichtig sein, sollten aber nur temporäre Vorrangstellungen den ewigen Werten gegenüber einnehmen. Der Prüfstein unseres Gewissens sollte die Liebe und nicht die Gerechtigkeit sein. Unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit sind schon fürchterliche Verbrechen verübt worden. Wenn man es genau nimmt, was ist Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn ein Kind geboren wird, wo der Vater ein Alkoholiker ist und dauernd die Mutter schlägt, und ein anderer wird geboren in einer liebende Familie? Wenn einer in einer Arbeiterfamilie geboren wird, der andere in einer Familie, wo überhaupt keine finanziellen oder was Probleme sind? Diese Dinge sind nicht gerecht, oder? Da kann ich den Gerechtigkeitsmaßstab nicht anwenden. Das geht einfach nicht. Sonst kann ich mein ganzes Leben damit verplempern, mir meine Gerechtigkeit zurückzuholen, und habe am Leben vorbeigelebt. Ja. Ist es gerecht, dass jemand als Frau auf die Welt kommt und ich als Mann? Ja, es gibt da die Diskussionen, alle möglichen. Ja. Was ist, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte auch eine Schwangerschaft erleben? Damit kann ich mein Leben verbringen. Ja. Sinnlos. Ja. Die Herausforderung des Lebens besteht darin, eine liebevolle Welt zu machen. Aus der Situation, in der ich stehe, etwas zu machen. Sonst geht es mir genauso wie dem einen, der nur mehr auf den Richter gewartet hat. Ich verplemper mein Leben mit irgendwas, Beschwerden, weil ich ja so viel arm bin, ja, und komme nicht zum Leben. Wie oft wird unter dem Deckmantel von Gerechtigkeit, sind da schon Verbrechen verübt worden und so weiter. Gerechtigkeit ist ein Leitfaden natürlich. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht nach der Gerechtigkeit streben sollen. Ja? Wenn einer viel hat, dann soll er den anderen geben. Aber das ist nicht das Diktat der Gerechtigkeit so sehr, sondern eher das Diktat der Liebe, des Mitgefühls. Dann will ich dem anderen geben, wenn ich sehe, dann geht es für ihn. Und dann schaut die Welt ganz anders aus. Das sind viele, viele Verkrampfungen geistiger Natur, die heute ja fast überall die Oberherrschaft haben. Wir sollten uns gewissenhaft bereits hier über das Leben dort informieren. Das zahlt sich aus. Denn was in der Schwangerschaft mehr oder weniger automatisch geht, ja, keine Mutter schaut nach, ob die Fingernägel entwickelt sind. Ja, das geht automatisch. Das sollten wir hier während der Schwangerschaft Erdenleben sozusagen, sollten wir hier bewusst machen. Wir wissen, wir haben die Freiheit und wir pochen auf unsere Freiheit. Vollkommen zu Recht. Aber wir sollten die Freiheit nicht dazu verwenden, andere oder uns selbst in die Unfreiheit zu stürzen. Ja? Und die Freiheit wird aber oft so verstanden oder so ausgelegt, dass ich mich oder andere in die Unfreiheit stürzen kann. Und ich glaube, wir sollten dieses Wissen auch mit anderen teilen. Ich möchte hier noch mit zwei Zitaten enden. Das eine ist von Dr. Lee, der auch 1997 in die geistige Welt gegangen ist und dann aus der geistigen Welt über ein Medium dieses Buch diktiert hat. Und da schreibt er, das Leben der Menschen auf Erden ist deshalb so wichtig, weil es in der geistigen Welt sehr lange dauert, bis die Lage einer Person sich ändern und sie eine besondere Gnade empfangen kann. Es dauert sehr lange, die Unwissenheit zu überwinden. Das sollten die Menschen auf Erden bedenken. Darauf sollten sie ihr Leben ausrichten. Unwissenheit hat jetzt nichts mit Universität zu tun. Das ist nicht die intellektuelle Unwissenheit, die nur gemeint. Wenn sie sich mehr auf diese Dinge konzentrieren, werden sie an Weisheit zunehmen. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen auf der Erde ihr Leben nicht falsch verwenden und vergeuden, denn das führt hier zu einer riesigen Ansammlung von Menschen, die festsitzen und nichts lösen können. Zusammenfassend gilt daher Folgendes. Euer Leben soll Früchte des Guten tragen. Um es deutlich zu sagen, die Früchte des Bösen führen euch in die Unfreiheit der Hölle. Lebt ein Leben des Guten, das führt zum Himmel. Bitte lebt euer Leben im Hinblick auf euer ewiges Wohl. Und nicht auf euer zeitliches Wohl. Und den letzten Satz, den kennen wir, glaube ich, alle aus der Bibel. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und stehlen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, das ist auch das Wichtigste. Ja. Da sind wir weit weg von Gerechtigkeit, so sind wir dann dort beim Mitgefühl, da sind wir dort bei die Dinge, die mir wichtig sind, dort ist mein Herz. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und